HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Jutta Almendinger. Sie ist Professorin für Bildungssoziologie und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, WZB. Ich heiße Karin Röder. Herzlich willkommen, Frau Almendinger.
Dankeschön und schönen Dank für die Einladung, Frau Röder. Ja,
gerne. Sie haben im Sommer eine sogenannte Vermächtnisstudie vorgelegt und veröffentlicht in einem begleitenden Buch mit dem Titel »Das Land, in dem wir leben wollen«. Und dafür hat Ihr Team 3.100 Menschen zwischen 14 und 80 Jahren am Telefon und online drei Leitfragen gestellt. Wie fühlen Sie sich in der Welt von heute? Wie glauben Sie, dass es kommen wird? Und was wünschen Sie sich für die kommenden Generationen? Das sogenannte Vermächtnis also. Dabei haben Sie festgestellt, Frau Almendinger, die Menschen in Deutschland sind keine Jammerlappen.
Das habe ich so ausgedrückt, weil ja oft das auch von den Medien so hochgezogen wird, dahingehend, dass Deutschland ja ein Land ist, dem es gut geht und die Menschen trotzdem jammern. So auf hohem Niveau. Wie so eine Prinzessin auf der Erbse, genau, auf hohem Niveau, sprichwörtlich auf hohem Niveau. Und das können wir so gar nicht feststellen. Also bei diesen drei unterschiedlichen Dimensionen, die Sie schon schön umrissen haben, wie geht es Ihnen heute, haben wir selten gehört, einfach schrecklich. Also so etwas sagen Leute nicht, selbst wenn es ihnen objektiv schlecht geht, gemessen an ihrer Bildung, gemessen an ihrem Einkommen. Da dachte ich ja, also das ist ja erstaunlich, dass sie noch so sagen, doch ganz ordentlich. Wir haben ja auch sensorische Reize eingesetzt, haben gefragt, nach was riecht ihr Leben, wie fühlt sich ihr Leben an, welcher Rhythmus hat ihr Leben. Und auch da wurde dann doch überwiegend die Grapefruit oder die Rose gewählt, um zum Ausdruck zu bringen, dass man gerade etwas Gutes erlebt hat. Oder die Watte, um zu zeigen, dass der Lebensverlauf eigentlich doch eher ein positiver ist. Das heißt, selbst Menschen, die eigentlich jeden Grund zum Jammern hätten, meines Dafürhaltens, gewinnen dem immer noch was Gutes ab. Das muss man dann natürlich im weiteren Buch dann auch interpretieren.
Und selbst Solidarität spielt eine große Rolle, sowohl für die Wohlhabenden und Gutgebildeten, als auch für die weniger Gebildeten und die Menschen, die weniger Geld haben.
Ja, Deutschland ist nach wie vor sehr stark geprägt von einem solidarischen Wohlfahrtsstaat, ist vollkommen aufgeschlossen einer Umverteilung, sowohl was Steuern betrifft, aber insbesondere was Sozialleistungen betrifft. Wir haben ausschließlich zustimmende Antworten bekommen, beispielsweise auf die Frage, sollte denn jeder abgesehen vom Geldbeutel die gleiche medizinische Versorgung bekommen. Da dachten wir, dass wir zumindest einige Schwankungen haben. Aber da stehen Deutsche wie eine Eins dahinter. Oder ich sollte besser sagen, weil wir ja sehr viele Menschen mit Migrationserfahrung auch befragt haben, Menschen, die in Deutschland leben, wie eine Eins hinter diesem umverteilenden, solidarischen Wohlfahrtsstaat.
Ja, das ist ja schon eine Integrationsleistung, weil Sie gerade von Migranten sprechen, an sich, wenn selbst Einwanderer genauso hinter diesen Errungenschaften sage ich jetzt mal.
Naja, jetzt könnten wir ja sagen, und viele Autoren oder Beobachter der Szene würden das ja auch so kommentieren, bei Personen mit Migrationserfahrung ist das ja nicht erstaunlich, weil die haben ja etwas von dem deutschen Wohlfahrtsstaat.
Ja, wir haben doch auch was von den
aber dass man das so in der Studie dann auch sieht, ist da nochmal was anderes. Was mich wirklich erstaunt hat, war diese Solidarität, gerade bei sehr gut verdienenden Leuten mit hoher Bildung, sehr hohem Einkommen, ohne irgendwie eine Migrationsgeschichte, dass selbst die dafür einstehen. Und das geht ja noch weiter. Also wir haben ja sehr viele Gerechtigkeitsfragen gestellt. Selbst die sind ja zu 60% für einen Maxilohn. Das würde man ja auch so nicht denken. Nein, also das ist ein hohes Gut. Und dieses hohe Gut muss uns Auftrag sein, doch die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin hochleben zu lassen, eine gesetzliche und gute Gesundheitsversorgung weiter zu unterstützen und gegen diese Privatisierungstendenzen entschieden vorzugehen.
Ist schon erstaunlich, denn Sie haben diese Umfrage im Jahre 2015 gemacht, im Jahr 2016 dann nochmals wiederholt. Kann man schon sagen, auf dem Höhepunkt der politischen Entwicklung, als diese Errungenschaften, ja, man kann schon fast sagen, die Demokratie ein paar Kratzer bekommen hat durch populistische Strömungen.
Ja, wir haben diese erste Untersuchung in der Tat 2015 gemacht, zusammen mit der Zeit. Die Zeit hatte einen großen Geburtstag und wollte mal was nach vorne Blickendes und nicht, wie man es normalerweise bei Geburtstagen macht, was Rückwirkendes sich schenken und mit Infos. und haben dann, als dann so die Silvesternacht in Köln war, wo dann diese ganzen Fragen waren, Obergrenze für Geflohene, sagten wir, nee, also jetzt müssen wir schneller als Sie angedacht doch mal eine Wiederholungsbefragung machen. Die Befragung 2015 war ja rein, indem wir die Leute zu Hause besucht haben, lange mit denen persönlich gesprochen haben, im Durchschnitt weit über eine Stunde. Die Befragung 2016 war dann eine tatsächlich telefonische Nachbefragung, so könnte man das auch sagen, wo wir mit denselben Personen dann nochmal die meisten dieser Fragen durchgegangen sind. Und da haben sich diese Kratzer als mehr als Kratzer erwiesen. Also man musste wirklich in eine Reparaturstätte gehen bei begrenzten Bevölkerungsgruppen. Und diese Bevölkerungsgruppen, die ganz anders über Deutschland nachgedacht haben, waren tatsächlich Personen der ersten Migrationsgeneration, die eine eigene Migrationserfahrung gemacht haben oder deren Eltern diese gemacht haben, die sich auf einmal in einem Land, wo sie sich noch ein Jahr zuvor willkommen gefühlt haben, ja fast sogar integriert gefühlt haben, ausgeschlossen fühlten. Also da sah man so richtig, oh, die ganze Heftigkeit, mit der man gegenüber den Geflohenen auftritt, der ganze Diskurs gegen die, was ist deutsch, dieser ganze Diskurs, hat sich auch gerichtet gegen jene, die eigentlich damit gar keine Probleme hatten. Das hat uns sehr betroffen gemacht.
Ich habe mal einen sagen hören, plötzlich war ich wieder Ausländer.
Das ist genau das. Wir hören das ja auch in sehr vielen Songs, die dann entsprechend von Musikern so bearbeitet wurden, aus der eigenen Betroffenheit raus. Ich gehörte dazu und in dem eigenen Land bin ich jetzt ausgestoßen.
Ja, Frau Almendinger, Sie sind die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und haben diese, naja, kann man schon sagen, einmalige Vermächtnisstudie, haben 3 Jahre lang daran gearbeitet, zu den Themen Bildung, Erwerbsarbeit, Besitz, Geschlechterrollen, Eltern und Kinder, Einwanderer, Sie sprachen eben darüber. Und aus dem, was Sie erzählt haben, nehme ich an, selbst die vielbeschworene German Angst ist eigentlich auf dem Rückzug.
Na, also zunächst mal, das war Platz bei den Tiers. Also wir haben da wirklich Hand angelegt und waren ein gutes Dreierteam. Und dafür und für diese Erfahrungen, die ich dadurch gesammelt habe, war ich dankbar. Es ist eine sehr komplexe Studie geworden, von der ich jetzt hoffe, dass ich sie hoffentlich in einem sachlichen und wenig dramatisierenden Ton niederschreiben können, auch in einem lesbaren.
Das haben Sie.
Ist diese German-Angst da? Ja, sie ist da, aber sehr begründeter. Sie ist da bei Personen, die selbst zwar durchaus noch in gut gesicherten Positionen sein können, aber wahrnehmen, dass sich viel um sie herum ändert. Sie arbeiten beispielsweise an der Kasse oder sind Straßenreiniger oder sind Fernfahrer und haben teilweise selbst zu Hause den Roboterstaubsauger. Also da hat man einen Clash zwischen dem, was sie tun und dem Wissen. Eigentlich könnte das ja auch routinisiert digitalisiert werden.
Also mein eigener Beruf könnte ja auch so robotisiert werden.
Daher ergibt sich, das ist jetzt nicht mehr das, was wir eigentlich von dem Wort, von der Wortherkunft her als German-Angst bezeichnen, aber wohl etwas, was ich als eine Angst kennzeichne, was auch die Personen selbst als eine Angst kennzeichnen und wo man doch wirklich jetzt auch Beratungen aufbauen muss, wo man die Leute nicht alleine lassen kann, wo man, so wie man Gesundheitschecks hat, dann doch auch Arbeitsmarktchecks hat, einfach um die Leute an die Hand zu nehmen. Viel von diesen Ängsten kann man nehmen. Es sind keine eingebildeten Ängste.
Hat vielleicht ja auch etwas, weil Sie sagen, viel von diesen Ängsten kann man nehmen, hat vielleicht auch etwas mit Information zu tun, mit Bildung. Das ist ja auch etwas, was bei diesem Vermächtnis herausgekommen ist, dass Menschen für ihre nachfolgenden Generationen sich wünschen, sich doch mehr zu informieren, mehr sich für Politik und Kultur zu interessieren, um genau über diese Dinge Bescheid zu wissen. Allerdings selbst sind sie noch nicht so weit. Wie kommt denn dieser Widerspruch zustande?
Jetzt, man kann das sehr schön so sagen, sie sind keine Jammerlappen, aber sie sind auch nicht selbstzufrieden und wälzen sich da ohne sozusagen Fortschrittswillen auf einer Wiese, die guten Menschen, die in Deutschland leben. Sie sagen, ja, also wenn es jetzt um die technische Entwicklung geht, ich informiere mich, aber an meinen Kindern gebe ich doch jetzt den Auftrag, das mal doch tiefer zu tun, die technologische Entwicklung auch zu verstehen und nicht nur zu nutzen. Das ist durchaus eine Selbstkritik, auf die ich hier abheben möchte, die darin verborgen ist, deutlich gemacht wird. Das kann man nicht nur auf die Leute selbst abwälzen, finde ich. Also da muss man dann die Transparenz bringen. Man hat auch eine Bringschuld und nicht nur eine Hohlschuld. Und das bezieht sich auf den Bildungsbereich im Größeren, aber es bezieht sich auf den Arbeitsmarkt. Es bezieht sich auf natürlich die gewaltigen Umbrüche, die wir aufgrund von Globalisierung und Digitalisierung haben.
Also nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es ja, unsere Kinder sollen es mal besser haben. Und jetzt heißt es offensichtlich, wenn ich diese Vermächtnisstudie richtig verstehe, unsere Kinder sollen es mal besser machen.
Die Kinder sollen es besser machen in vielen Dimensionen, nicht in allen. Bei vielen heißt es auch, bitte seid euch klar, das ist ein Wert. Also beispielsweise Freundschaften, Wir-Gefühl, Gesundheit. Passt auf euch auf, auch beim Internet, steuert euch selbst, lasst euch nicht verführen. Da könnte man sagen, wenn man es flapsig ausdrückt, es ist eher ein Weiter-so. Da denken die Leute, ja, also ich mache das, aber ich habe hoffentlich, bekomme ich das auch an die nächste Generation über. Und dann kommen diese ganzen Faktoren, Klimaschutz beispielsweise, gute Nahrung, auf die Nahrungsherstellung achten, dann ja sich zu eitel zu fühlen, das ist auch ein großes Thema. Also die Frage, ist ihnen Aussehen wichtig? Das sagen die dann durchaus ehrlich, ja, ist mir sehr wichtig. Würden sie das auch so weitergeben? Und dann kommt, nein, also eigentlich sollte es doch mehr die inneren Werte sein, sollte doch ein bisschen mehr auf Leistung dann auch schauen. Das finde ich, so reden die Leute dann. Man kommt ja ins Gespräch jenseits von standardisierten Fragen. Das ist ja ganz fürchterlich, dass die, wenn man gut aussieht, dann eher eingestellt wird und so weiter. Also da ist diese Selbstkritik, die diese Menschen in Deutschland für mich durchaus sehr sympathisch auch macht.
Das Ich-Ideal wird in die Zukunft verlagert. Ins Vermächtnis. Jutta Almendinger ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und hat in ihrem Dreierteam eine Studie verfasst zum Thema das Land, in dem wir leben wollen. Wie wollen die Deutschen in Zukunft leben? Wie zufrieden sind sie im Moment? Und was wollen sie den nachfolgenden Generationen mitgeben? Und wir reden gleich darüber weiter, Frau Almendinger. Jetzt kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. The Mercy Seat. Was steckt da dahinter?
Nun, da stecken ganz verschiedene Dinge hinter. Sie haben ja schon das Wissenschaftszentrum erwähnt und wir wollen tatsächlich unsere wissenschaftlichen Inhalte, sprachliche Inhalte übersetzen. Wir planen jetzt unser Jubiläum und wir übersetzen es in Musik. Wir haben ein sogenanntes Visual Society Programm, wo wir dann uns überlegen, wie könnte man das auch grafisch ganz anders darstellen und arbeiten mit großer Kraft und wirklich mit hellen Augen, leuchtenden Augen mit der Universität der Künste zusammen. Was mir jetzt unter die Hand gefallen ist, ist ein kleines Büchlein, ein wunderbarer Cartoon von Reinhard Kleist, wo er das Leben von Nick Cave darstellt. Also eine gemalte Biografie, kann man sagen. Also auch hier Visual Society. Und das war der eine Grund. Und der wichtigere Grund war, dass man doch immer wieder Zeichen setzen muss gegenüber dem, was in Amerika abläuft, mit dem Wiederaufbringen der Todesstrafe und The Mercy Seat, geschrieben von Nick Cave. Und jetzt in der Interpretation von Johnny Cash ist meines Erachtens ein ganz dickes Ausrufezeichen dagegen.
It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food, and all things either good or ungood, and the mercy seat is waiting.
The Mercy Seat. Und wer könnte diesen Song von Nick Cave besser interpretieren als Johnny Cash? Jutta Almendinger hat sich dieses Lied gewünscht. Sie ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ebenso Autorin zahlreicher Bücher. Ich nenne jetzt nur die zum Thema Frauen, Frau Almendinger. Verschenkte Potenziale, Frauen auf dem Sprung oder Frauen an der Spitze. Sie selbst sind auch so eine Frau an der Spitze als Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin und hatten auch zuvor ein paar Spitzenpositionen. Wie sind Sie auf diese Position gekommen?
Aus Langeweile. kann ich was sagen?
Sie erklären.
Das kann ich Ihnen sehr, sehr gerne erklären. Ich habe in den USA studiert und bin dann eigentlich ans Max-Planck-Institut hier gegangen, um zu habilitieren. Aber während der Habilitation hat mich mein Doktorvater, ein Däne, der in Harvard gelehrt hat, darauf aufmerksam gemacht, dass da eine wunderbare, auf mich passende Stelle in München sei. Und ich sagte, kann ich gerne machen. Habe keine Habilitation. Das war 1991. Wir haben um 100 D-Mark damals gewettet auf die Position. Das war eine Doppelberufung, wurde dann Ulrich Beck berufen. Und tatsächlich wurde ich aus dem schlechten Kästchen, also jene ohne Habilitation, in dieses gute Kästchen gelegt,
aus
wurde eingeladen,
kam
in München an. Unterwegs hat mir eine Stewardess noch einen Joghurt auf meine Seidenbluse damals gespritzt und sah entsprechend aus und gab also so einen richtigen Rumpelstilzchen-Vortrag, den ich nie vergessen werde. Aber die Kommission nahm mich, ich war schon wieder in Berlin zurück und bekam diesen Anruf aus München. So, und wenn man in München dann 1992 anfängt zu lehren, als relativ junge Frau damals, mit Ulrich Beck an der Seite und so einer Schwabinger Villa Kunderbund, ist das verdammt schwer, da wieder wegzukommen. Also man hat zwar Rufe, die hatte ich auch, aber dann zu denken, gibt man dieses Schwabing auf, gibt man Ulrich Beck auf, gibt man die wunderbaren Studierenden auf.
Das hat Klebepotenzial.
Das hat nicht geklappt. Und dann habe ich mir wirklich 2002 überlegt, also meine Liebe, du bist Soziologin, bist an gesellschaftlichen Veränderungen interessiert. Das geht so nicht weiter. Und von daher ist wahrscheinlich das Wort Langeweile, welches ich eben benutzt habe, gar nicht das Richtige. Aber ich habe so eine Präsig- und Selbstzufriedenheit irgendwie entwickelt und dachte, ich muss jetzt meine Hände schmutzig machen. Und habe dann gezielt nach Jobs geschaut, wo ich gedacht habe, da kann ich vielleicht was ändern. Und da war damals für Sozialwissenschaftler einer der schwierigsten, wo man wirklich die Hände schmutzig machte, aber wo man auch gebraucht wurde, würde ich damals gesagt haben, aber jetzt auch das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit.
Dessen Direktorin Sie waren?
Dessen Direktorin ich dann wurde. Herr Gerster hat mich interviewt, Herr Weiße hat mich damals interviewt. Und ich hätte das gerne, wirklich sehr, sehr gerne länger gemacht, aber die Münchner Universität hat mich halt nur diese 4 Jahre beurlaubt. Dann war dort auch eine Evaluation und dann hat man mich gefragt, ob ich diese Stelle hier übernehmen möchte. Da habe ich mir am Anfang ein bisschen schwer getan mit der Entscheidung. Das lag auch daran, dass ich aus Süddeutschland bin. Und naja, Berlin war fremd. Ich hatte da zuvor 2 Monate vielleicht verbracht. Man musste, so hatte ich den Eindruck, sich schon beim Brötchen kaufen, morgens entschuldigen, irgendwie. Aber ich mache diesen Job extrem gerne. Ja. Und es ist nicht so, dass sich das Gleiche einstellt wie nach 10 Jahren in München. Überhaupt nicht. Sondern ich habe den Eindruck, man kann immer mehr reisen mit so einer Einrichtung. Und so eine Einrichtung gerade in den Sozialwissenschaften breit definiert, wie wir das tun, eben auch mit den Volkswirtschaftern da dabei, die ist so nötig wie überhaupt noch nie zuvor.
Also kann man schon sagen, Ihr Weg war nicht vorgezeichnet, schon gar nicht geplant, sondern Sie haben sich immer wieder diese Herausforderungen gesucht. Den Weg über Mannheim, wo Sie geboren sind, dann München, dann Wisconsin, in Harvard promoviert, in Berlin dann habilitiert und über Nürnberg Arbeitsagentur, jetzt schließlich wieder seit 2007 beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Also eine beachtliche Karriere, dafür sind Sie auch vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Wissenschaftspreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ja, Frau Almendinger.
Darf ich dazu noch was sagen,
ja,
bitte? Also, wenn man das so sagt, dass mir das nicht sozusagen vorgegeben war, so
stimmt,
würde
das
ich das, nein, das fände ich arrogant, wenn
dann
ich das von mir sagen würde.
Korrigieren Sie das bitte.
Also ich bin ja wirklich in ein akademisches Elternhaus geboren worden, mit beiden Eltern, die Abitur hatten, beiden, die studiert hatten. Und also, wenn ich von meinem Sohn sage, dass es vorgeburtlich schon festgelegt war, dass auch er Abitur macht, so hatte ich das auch bei mir empfunden. Es wurde zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt. Und von daher hatte ich einen extrem soliden Sockel und das andere ergab sich dann in der Tat richtig. Und ich habe das mir jetzt auch nicht vorgestellt mit 18, dass ich jetzt da in Berlin mit 61 sein werde. Das ist nicht der Punkt. Aber ich hatte eine solide Vorausbildung, die nicht allen Menschen in Deutschland gegeben und geschenkt wird.
Dass Sie das jetzt so betonen, Frau Almendinger, hat das unter Umständen auch damit zu tun, dass Sie auch festgestellt haben in vielen Ihrer Veröffentlichungen und auch Büchern, dass Bildung inzwischen, anders als Ende der 60er Jahre, als ja auch Arbeiterkinder zur Uni gehen konnten, das BAföG wurde eingeführt, was das angeht, sind wir jetzt in Deutschland wieder auf dem Rückzug. Dass Bildung Bildung generiert und auch umgekehrt, dass Kinder, die aus eher bildungsarmen Elternhäusern kommen, auch weniger Chancen haben, dort hineinzukommen in diese Szene.
Also ich würde dem, das ist im Moment in den Bildungswissenschaften eine offene Frage, ob es tatsächlich so viel schwieriger geworden ist. Aber Deutschland ist eigentlich auch aufgrund des Bildungssystems in Deutschland, der Dreigliedrigkeit, vieler anderen Gründe, schon immer ein relativ geschlossenes Land gewesen, wo man bleibt, mehr oder weniger, wo man herkommt. Und es ist als solches schon schlimm feststellen zu müssen, dass sich nicht viel daran geändert hat. Dass also Kinder, die aus sozial schwächeren Familien kommen, aus Familien, die ein niedrigeres Bildungsniveau haben, dass die so unglaublich viel schwerer haben, an eine Universität zu kommen. Selbst wenn sie dann jetzt mehr dann ein häufiger Abitur gemacht haben, so ist es immer wieder eine andere Schwelle. Ja. Dann fehlen ihnen die Kompetenzen. Also das ist die Netzwerke traurig. Auch oft. Die Netzwerke auch oft. Das ist traurig, das anzusehen. Und als Sozialforscherin beschäftige ich mich ja auch persönlich viel mit diesen Leuten. Das ist ja nicht nur, dass man das aus Büchern liest oder da nackte Zahlen vom Statistischen Bundesamt vorhat. Mhm. Ich habe ein Buch geschrieben über die Entwicklung meines Sohnes mit seinen drei besten Freunden, die alle also meines Erachtens viel klüger waren als er, wenn man mit den Scrabble und so weiter da gespielt hat, aber einfach das nicht entsprechend unterstützt wurde, nicht von den Eltern, nicht von den Schulen und dann letztendlich auch nicht von den Kindern selbst, weil man natürlich Erwartungen übernimmt.
Also das heißt, dieser Spruch, Talent setzt sich durch, ist eigentlich gar nicht zu halten.
Nun, Talent ist jetzt wieder eine andere Dimension. Also ich würde nicht sagen, dass wenn man mit den gleichen Fähigkeiten in Schulen kommt, dass diese vergleichbaren Fähigkeiten dann zu vergleichbaren Abschlüssen führen. Das ist genau das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Ob sich Talent dann überhaupt nicht auszahlt, das weiß ich so nicht. Wir kommen ja nachher nochmal da zurück auf eine kleine Szene.
Ja, Sie hatten eben von Ihrem Sohn gesprochen, Frau Almendinger. Sie sind mit Ende 30 Mutter geworden. Vor 23 Jahren war das noch relativ spät, sage ich jetzt mal. Da waren Sie schon an der Uni in München, hatten schon eine Professorinnenstelle. Wie haben Sie das denn dann geregelt mit Kinderbetreuung, Berufstätigkeit und alles zusammen?
Ich fand mich cool und die anderen fanden mich schrecklich. Das ist sozusagen die Zusammenfassung. Ja, also ich meine, ich war ja dann zuvor doch sehr viele Jahre in Amerika gewesen und war auch an keinen schlechten Universitäten. Und wenn da ein Kind geboren wurde, dann war das halt als Säugling mit bei der Professorin in der großen Vorlesung. Das war für mich damals wirklich etwas Normales, muss ich leider sagen. Als ich dann in München mit 38 das Kind bekam, dachte ich, super, ja. Das war eine leichte Geburt, überhaupt gar keine Probleme. Ich fühlte mich dann nach 3-4 Wochen knallefit und habe halt die Vorlesungen da weitergemacht. Und meine Mutter, die kam, ja, als auch mein Partner kam. Und es war eigentlich alles überhaupt gar kein Problem. Mhm. Es war auch kein Schreikind. Also ich hatte ja enormes Glück. Aber die jungen Studentinnen, die fanden das also nicht angemessen. Also das so ein Säugling da, also an der Vorlesung und haben, ich dachte immer, die sind jetzt bestimmt froh, dass sie ihr Semester zu Ende machen können.
Dabei hatten Sie doch in Ihnen ein wunderbares Beispiel, wie es auch in Ihrem eigenen Leben hätte gehen können.
Es war wirklich etwas, es war was Fremdes und ich mache da gar keine Vorwürfe. Mhm. Ich muss dann ehrlicherweise sagen, als ich dann mit 3-Jährigen bekam ich dann eine große Auszeichnung und durfte ein Jahr dann an einem Wissenschaftskolleg in Kalifornien sein. Und dann ging es auch darum, was für eine Kinderbetreuung. Und dann hat man ja also mich bestürmt mit unterschiedlichen Angeboten. Das war mir auch fremd. Also die Angebote kamen zu mir. Ich musste da nicht jobben gehen. Und als man sich das dann angeschaut hat und dann dachte, ja, jetzt werden die da mit Französisch und Spanisch und noch Englisch und dann haben sie schon Erdkunde. Also man hat halt diese kulturellen Stereotypen in sich und da ist niemand davon befreit. Aber München mit einem Säugling war merkwürdig.
Ja, da sind wir wieder bei der Studie, bei dem Vermächtnis, für das Sie unter anderem verantwortlich sind, beziehungsweise für die Studie über das Vermächtnis und dieses Buch, das Sie herausgegeben haben, Das Land, in dem wir leben wollen. Denn da gibt es ja wohl schon immer noch Diskrepanzen, vor allen Dingen was Frauen betrifft oder was Erwerbsarbeit von Frauen betrifft, die heute sagen, naja, ich würde gerne mehr arbeiten, auch wenn ich das Geld nicht bräuchte. Ich würde auch meine Teilzeitstelle gerne erweitern. Aber auf der anderen Seite bin ich ja auch verantwortlich für Kinder.
Ja, also Frauen, junge Frauen, das ergeben sehr viele Studien, aber hier nochmal mit ganz großem Nachdruck auch diese sagen, also wenn ich Kinder habe, und so hätte ich damals auch geantwortet, dann möchte ich mich auch um die kümmern können. Ja. Und ich habe auch in meinem Leben immer doch daran festgehalten, dass ich jetzt nicht das Leben von meinem Vater führen möchte. Das war mir auch, muss ich sagen, ein negatives Vorbild. Er ist früh vollkommen überraschend an einem Herzinfarkt gestorben und ich hatte schon den Eindruck, dass das aus dieser Überbeschäftigung resultiert. Und die Frauen sagen auch, ich möchte nicht das Leben meiner Väter, meiner Großväter führen. Ich möchte arbeiten, ich möchte ein Leben für mich haben. Außerhalb der Familie, das ist mir ganz wichtig. Es ist mir auch wichtig, eine Karriere zu machen, aber nicht um jeden Preis. Und diese Untersuchung hat jetzt wie andere auch ergeben, dass die Männer langsam auch auf diesen Trichter kommen.
Also es gleicht sich wohl an.
Die Umgestaltung der Arbeitswelt von heute kann nicht darin bestehen, die 45 Jahre Vollzeiterwerbstätigkeit von Männern auf Frauen aufzulegen. Das wird nicht funktionieren. Aber es kann funktionieren, indem Männer ernst machen mit dem, was sie uns sagen, dass sie auch für ihre Kinder da sein wollen, dass sie da auch Abstriche machen wollen. Und wenn wir so weit kommen, dass wir dann ein Erwerbsleben haben, nicht mehr mit 45, sondern mit 38, 35 Stunden für beide, mit Auf und Abs über den Lebenslauf verteilt, bin ich mir sicher, dass wir sehr viele andere Unterschiede, wie den geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen, den Gender Wage Gap, die eklatant niedrigeren Renten von Frauen auch wegbekommen.
Ja, von dem bedingungslosen Grundeinkommen, das jetzt zurzeit auch sehr stark diskutiert wird, halten Sie gar nichts, habe ich in Ihrem Buch gelesen.
Naja, was heißt, ich halte davon nichts. Ich finde das ganz wichtig, dass Leute was Anständiges haben zum Leben. Und dieser Mindestlohn ist oft niedrig und man hat sehr viele Working Poor, die also arbeiten und trotzdem noch auf Transfers angewiesen sind. Wenn man das bedingungslose Grundeinkommen, wenn man das bedingungslos streicht und sagt, vor allen Dingen, sind Sie für ein gutes Grundeinkommen? Dann sage ich mit größtem Nachdruck, ja natürlich. Bei diesem bedingungslos habe ich oft den Eindruck, das ist so eine Art von, ja, man kauft sich raus aus einer Verantwortung als Unternehmer, als Person, die in der Wirtschaft, in der Politik viel zu sagen hat, vor diesen massiven Umstellungen, die wir zu bewältigen haben. Viele Berufe werden verschwinden, neue werden entstehen. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen mit einer Umschulung, um dieses Wort, dieses hässliche Wort zu verwenden. Wir müssen eine Kultur aufbauen, dass man nicht nur einmal in die Schule geht, nicht nur einmal in die Ausbildung, sondern ein zweites und ein drittes Mal. Andere Länder haben das. Und das sollte man sich nicht vordrücken, indem man sich quasi freikauft. Und vieles von diesem Diskurs kommt mir wie so ein Freikaufdiskurs vor.
Ja, es könnte ja mehr Möglichkeiten geben, auch das befürworten Sie, für Auszeiten. Und zwar für was auch immer, genau. Ob das für die Kinder ist.
Es ist nicht nur die Weiterbildung, es ist nicht nur die Bildung, es ist nicht nur die Pflege, es ist auch, dass man auch mal für sich selbst Zeiten braucht. Ja. Ich betrachte das als ein unglaubliches Privileg, dass ich als Hochschullehrerin alle 7 Semester wieder Zeit bekomme, wieder einzulesen, bevor ich mich dann auslehre in der Lehre. Aber das sind genau diese Phasen, die man braucht. Und wir können uns das leisten. Wir haben so eine längere Lebensspanne bei guter Gesundheit, dass dieses schnell, kürzere Schulen, kein Zivildienst und so weiter und so fort, ein Job an einem anderen, mir als nicht nur gesundheitsschädigend vorkommt, sondern ehrlicherweise auch als produktivitätsschädigend.
Es würde jedem Arbeitnehmer gut tun, nicht nur Hochschulprofessorinnen, da sagen Sie was. Die Erwerbsarbeit spielt nach wie vor eine große Rolle, heißt es in Ihrer Vermächtnisstudie. Allerdings, und das hat mich jetzt wiederum gewundert, die Eltern von heute sagen ihren Kindern eher, macht Konzessionen bei der Berufswahl oder bei der Arbeitsstelle. Ihr müsst nicht von morgens bis abends Freude an der Arbeit haben. Ihr könnt auch mal was machen, was euch nicht so erfüllt. Aber dafür habt ihr vielleicht eine feste Stelle. Das überrascht mich.
Ja, also diese feste und diese stabile Position im Arbeitsmarkt ist Leuten in Deutschland extrem wichtig, wie auch die Erwerbsarbeit als solche. Und Sie haben das ja vorhin schön gesagt, selbst wenn man das Geld nicht bräuchte. Das war ein Ergebnis, welches mich überrascht hat. Wenn man dann in die Tiefe gegangen ist, hat man gesehen, dass Leute mit Erwerbsarbeit ganz, ganz viel verbinden. Und zwar selbst mit von uns sehr oft etwas hochnäsig angesehener, schlechter Arbeit. Mhm. Das gibt ihnen eine Stütze, das gibt ihnen einen Tagesrhythmus, das gibt ihnen Leute, die sie treffen können außerhalb der Familie. Und von daher habe ich dieses Ergebnis so verstanden, schätzt es einfach, dass ihr noch ein Leben habt außerhalb des eigenen Raumes. Und wenn ich als Sozialwissenschaftlerin das kommentiere, so sage ich, Gott sei Dank denken die Menschen so, weil eine diverse Gesellschaft natürlich Orte der Begegnung braucht. Mhm. Die Erwerbsgesellschaft ist ein natürlicher Ort der Begegnung. Und ansonsten tun wir uns ja enorm schwer mit zunehmend segregierten Städten.
Verstehe. Denn vom Brennen ist es nicht mehr weit zum Ausbrennen. Vor allem in Dinger. Yeah. Street Fighting Man heißt dieser Titel von The Rolling Stones. Tosender Applaus, so oder so ähnlich klatschen und trampeln die Fans auch noch bei den heutigen Rolling Stones Konzerten. Das waren die rollenden Steine mit dem Street Fighting Man, also Straßenkämpfe. Ja, das könnte ja sowas gewesen sein bei diesem Titel.
Ja, Straßenkämpfe und natürlich mein altes Thema der Bildungsarmut und der sozialen Ausgliederung. In diesem Lied wird ja sehr, sehr deutlich gemacht. Und dass man ja wenigstens noch eine Möglichkeit hat, indem man für sich einsteht, wenn man aufsteht, indem man auf die Straße geht. Und es wird, das ist nochmal ein schöner Bogen zu dem, was wir vorhin sagten, dass alle ein Talent haben. Mhm. Und hier halt das Talent zumindest zu singen und in der Band zu spielen.
Eltern, Migranten und Ostdeutsche sehen positiver in die Zukunft als andere. Sie glauben an den sozialen Aufstieg ihrer Kinder bzw. der jungen Generation. Das besagt die sogenannte Vermächtnisstudie, die Professor Jutta Almendinger geleitet hat und in ihrem aktuellen Buch beschreibt, das Land, in dem wir leben wollen. Frau Almendinger, Sie sind Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Insgesamt sieht es also gar nicht so schlecht aus in Deutschland. Und wollen deswegen viele, dass alles so bleibt, wie es ist?
Nun, also wir haben ja drei Fragen gestellt. Wie ist das? Was ist Ihnen heute wichtig? Wie geht es Ihnen heute? Wie sollte es sein? Danach wurde dieses Buch getauft, also das Vermächtnis. Und diese dritte Frage, wie wird es tatsächlich werden, ist ja ein harter Bruch. Da fragt man ja, wie sich das Land entwickelt jenseits des eigenen Wunsches. Und dieses, das wir gefunden haben, dass Menschen aus Ostdeutschland, dass Menschen, die eine eigene Migrationsgeschichte haben, insbesondere diese dritte Frage doch deutlich positiver beantwortet haben. Das erklären wir damit, dass sie einen anderen Bezugsrahmen haben und dass sie in der Tat das haben, was wir ihnen oft absprechen, so eine Art von Dankbarkeit, in diesem Land leben zu können mit ganz anderen Zukunftsaussichten als jene, die sie in ihrem alten Land, aus dem sie gekommen sind, sei es jetzt als Flüchtlinge oder sei es als sonstige Migranten aus anderen Ländern, gehabt hätten. Das ist für uns ein wichtiger Befund gewesen. Ob man jetzt verallgemeinern kann, das würde ich so nicht sagen, weil wir ja doch sehr viele Unterschiede gefunden haben in der Beurteilung des Hier und Jetzt, gerade entlang von Bildung, gerade entlang von Einkommen, was dann sich zusammengefügt hat in einem Vermächtnis. Und das ist für mich etwas, was absolut erhaltenswert ist, dass sich nämlich Menschen mit guter und schlechter Bildung, Menschen mit niedrigem und hohem Einkommen irgendwie noch verständigen können auf ein einheitliches Wertesystem. Und wenn Einheitlichkeit heißt, wir stimmen überein, dass wir unterschiedlich sind. Das hat man in anderen Ländern so nicht mehr. Mhm. Wir müssen aufpassen, dass die Risse in Deutschland nicht sich so vertiefen.
Ja, Frau Almendinger, dann würde ich doch gerne mal zum Schluss der Sendung an Ihr Vermächtnis gehen. Was wäre Ihr Vermächtnis an die Frauen?
mein Vermächtnis an die Frauen wäre in der Tat in jungen Jahren vielleicht weniger Optimismus auszusprühen. Also wir haben ja das Phänomen, dass meine jungen, wunderbaren, wilden Frauen sich überhaupt nicht vorstellen können, dass sie jemals Schwierigkeiten im Arbeitsleben haben werden. Da wäre mein Wunsch, das ein bisschen realistischer zu sehen. Dann kann man sich darauf besser vorbereiten. Der zweite Wunsch an Frauen wäre, dass selbst wenn sie eine schlechtere Verhandlungsposition im Moment haben gegenüber ihren Partnerinnen und Partnern, was das temporäre Aussteigen betrifft, da eine Festigkeit zu haben und teilen zu können, die Auszeiten, aber auch die Hausaufgaben, die Hausarbeiten teilen zu können. Das ist mein Wunsch und ein größeres Selbst nicht klein machen lassen, das wird schon.
Und das Vermächtnis an Ihren Sohn?
Das Vermächtnis an meinen Sohn ist, Philipp, bleibe wie du bist großartig.
Wenn das kein schöner Schlusssatz war. Professor Jutta Albendinger war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und hat die sogenannte Vermächtnisstudie vorgelegt, nachzulesen in dem Buch Das Land, in dem wir leben wollen, wie die Deutschen sich ihre Zukunft vorstellen. Es ist im Pantheon Verlag erschienen. Mein Name ist Karin Röder. Frau Almendinger, zum Schluss dürfen Sie noch Ihren letzten Musikwunsch selbst ansagen.
Oh, das ist ein Stück, ein Walzer von Dmitri Schostakowitsch. Das ist jetzt nicht so schräg wie Rolling Stones und Nick Cave, aber es ist ein Stück, das ich gerne spiele und von daher ein ruhiges zum Abschluss.
Vielen Dank, Professor Jutta Almendinger.